SRF 2 Kultur.
Zwei Romane, zweimal das Thema Liebe, erzählt aus Erinnerungen. Willkommen zu Reflexe mit Literatur im Gespräch. Am Mikrofon Esther Schneider und bei mir am Tisch meine beiden Kollegen Nicola Steiner und Felix Schneider. Wir reden über den neuesten Roman vom britischen Autor Ian McEwan mit dem Titel Honig, erschienen bei Diogenes, und über Vogelweid vom deutschen Autor Uwe Timm bei Kiepenheuer und Witsch. Also Liebe, Literatur, Spionage im London der 70er Jahre bei Ian McEwan, Liebe übers Kreuz in der gehobenen Mittelschicht im heutigen Deutschland bei Uwe Timm. Bevor wir in die Diskussion richtig einsteigen, Nicola Steiner, Felix Schneider, euer erster Leseeindruck.
Von McEwan spannend, raffiniert erzählt, witzig.
Ich habe mich auch sehr gefreut, endlich mal wieder McEwan zu lesen und habe mir gerade gedacht, am Anfang endlich mal wieder ein richtiger Erzähler, und ich wurde nicht enttäuscht.
Ja gut, dann steigen wir doch mit Ian McEwan gleich ein. Honig heißt der Roman, darin geht es um Sex, um Spionage, um Literatur. Die Geschichte spielt in der frostigen Atmosphäre des Kalten Krieges, Anfang der 70er Jahre in London. Nach wie vor wird im Westen und im Osten aufgerüstet. Hüben und drüben wird Spionage betrieben, und zwar bis in alle Bereiche des Lebens, auch in den Bereich Kultur. Viele Intellektuelle und Künstler liebäugeln mit dem Kommunismus. Und der britische Geheimdienst möchte nun Intellektuelle, in diesem Beispiel einen Romanautor, gewinnen, der in politischen Ansichten für die Werte des Westens einsteht. Und deshalb schickt der britische Geheimdienst seine Waffe, setzt er ein. Und das ist eine schöne Frau, die belesene Serena. Und die schickt also der Geheimdienst auf eine Mission mit dem Namen Honig. Sie soll unter falscher Identität, getarnt als Mitarbeiterin einer Kulturstiftung, den jungen und talentierten Autor Tom Haley für ein Stipendium gewinnen. Serena ist fasziniert von dem Autor. Sie verliebt sich in ihn, er verliebt sich in sie. Und jetzt? Ja, jetzt wird es schwierig und spannend. Wie bringt sie die Arbeit des Geheimdienstes und die Liebe unter einen Hut, ohne aufzufliegen? Also das ist der Plot, mehr sei hier noch nicht verraten. Und als Einstieg in die Diskussion hören wir uns den Anfang des Romanes Honig an. Da wird nämlich Serena vorgestellt.
Ich heiße Serena Froome, reimt sich auf Ruhm. Und vor knapp 40 Jahren wurde ich vom britischen Nachrichtendienst auf eine geheime Mission geschickt. Sie ging nicht gut aus. Nach nur 18 Monaten wurde ich gefeuert. Ich hatte mich blamiert und meinen Geliebten ins Unglück gestürzt, auch wenn er selbst daran wohl nicht ganz unschuldig war. Über meine Kindheit und Jugend möchte ich nicht viele Worte verlieren. Ich bin die Tochter eines anglikanischen Bischofs und wuchs mit einer Schwester neben der Kathedrale einer hübschen Kleinstadt im Osten Englands auf. Mein Elternhaus war freundlich, kultiviert, penibel aufgeräumt und voller Bücher. Meine Eltern konnten sich ganz gut leiden und liebten mich, und ich liebte sie. Der Glaube unseres Vaters an Gott war dezent und vernünftig, drängte sich nicht allzu sehr in unser Leben und reichte gerade aus, ihn stetig die Stufen der Kirchenhierarchie erklimmen zu lassen und uns zu einem behaglichen Queen Anne-Haus zu verhelfen. Unser Haus stand in einem umfriedeten Garten mit uralten Staudenrabatten, die bis zum heutigen Tag unter Gartenfreunden wohl bekannt sind. Kurz, alles solide, beneidenswert, wenn nicht gar idyllisch. Mit 17 waren meine Freundinnen und ich begeistert, wenn auch verhalten rebellisch. Aber wir machten unsere Hausaufgaben, lernten unregelmäßige Verben, Gleichungen und die Motivationen von Romanfiguren auswendig und spuckten sie auf Kommando wieder aus. Wir sahen uns gern als böse Mädchen, tatsächlich aber waren wir ziemlich brav.
Tja, das ist also die erste Seite in Honig von Ian McEwan. Und was mir bei diesem Einstieg gleich aufgefallen ist und was sich eigentlich durch den ganzen Roman hindurchzieht, ist dieser etwas flapsige, so lakonische Stil des Erzählens. Mich hat es gepackt, bei euch?
Ja, mir ging es ähnlich. Ich hatte so den Eindruck, endlich ist mal wieder so ein richtiger Erzähler am Werk. Und das sind so Kleinigkeiten, das hat man jetzt auch sehr gut gehört an der ersten Seite, wenn er die Serena Froome beschreibt und sagt, wir waren verhalten rebellisch. Das ist einfach eine sehr schöne Kombination. Da muss man leicht lächeln und kriegt Lust, den Text weiterzulesen.
very British. Mhm. In seiner Lakonie, in seinem Humor auch. Das ist das, was einem im Gedächtnis bleibt. Wenn sie beschreibt, wie sie in einem kleinen englischen Städtchen in das Auto des Liebhabers steigt, dann es war, als steige man in aller Öffentlichkeit ins Bett. Das sind einfach Sätze, die einem bleiben. Wenn sie ihren Liebhaber beschreibt, der hat so große Ohren wie Radarschüsseln. Ja, das ist wirklich. Dann hat sie eine Freundin, die ist so etwas kässer und sie ist ja eben nur verhaltenrebellisch, nämlich brav. Und dann gehen die zwei in eine Rockbar. Das ist sowieso schon mal komisch, zwei Geheimdienste. Mitarbeiterinnen in der Rockbar, in der Rockkultur. Und dann kommt der Satz, wenn Männer sich an uns heranmachten, wollten sie eigentlich mich, weil die nämlich sehr schön ist, und die andere nicht, und bekamen stattdessen Shirley, weil die frech ist. Also ist sprachlich ist es wirklich ein Genuss.
Man merkt aber auch von Anfang an, dass eine Distanz da ist. Also diese Ironie, dieses very, very British, deutet darauf hin, dass es ein Rückblick ist, dass man schon weiß, was passiert, jedenfalls der Erzähler, und dass das Ganze mit so einem suffisanten Lächeln erzählt wird.
Mit einer großen Distanz auch zu der Geschichte und zu der Zeit, die er erzählt.
Also 40 Jahre sind vergangen, das muss man sagen.
Ja, ja, und dieses Verhalten rebellisch heißt, dieser ganze Aufbruch von 68 und so, ja, da ist nicht viel übrig geblieben. Und was übrig geblieben ist, ist eher liederlich.
Eher also, verhalten als rebellisch.
Ja, ja, liederlicher, leichtfertiger Aufruhr lag in der Luft. Die Frau, die das verkörpert, ist eine Frau, die so ein bisschen in den Drogen abgleitet und verantwortungslos ist und sich das alles eigentlich nur leisten kann, weil sie halt reiche Eltern hat und gesettelte Eltern.
Wir haben jetzt über die Sprache, über den Witz gesprochen. Der Plot, diese Geschichte von dieser Geheimdienstmitarbeiterin, die da einen Autor anlocken soll, damit er eben die Werte des Westens auch in seinen Büchern zu Wort bringt. Wie ist der Plot bei euch angekommen?
Also ich habe es wirklich sehr viel weniger als Geheimdienstroman gelesen, weil ich den Kalten Krieg, in der der ganze Plot spielt, gar nicht miterlebt habe. Ich habe es wirklich primär gelesen als ein Buch über die Liebe zur Literatur und die Liebe zum Schreiben und also in dem Sinne ein Roman über die Literatur.
Ich gar nicht. Ich habe es schon als Geheimdienstroman gelesen. Die Frage war jetzt aber der Plot. Ja. Und der Plot ist sehr raffiniert gestrickt. Es kommt nämlich am Ende raus, dass das überhaupt nicht diese Geheimdienst-Serena-Frau ist, die erzählt, sondern dass es ein Mann ist, der das Ganze geschrieben hat. Es ist jetzt immer die Frage, wie viel man verraten will. Ich denke, man kann schon einiges verraten. Ich finde, das war noch raffiniert. Ich finde, er braucht ziemlich lange, um diese Kehrtwende am Schluss zu begründen, weil natürlich dieser Mann, der muss ziemlich viel wissen aus dem Leben dieser Serena und lernt sie doch relativ spät kennen. Da knirscht ein bisschen. Aber an sich ist es raffiniert erzählt. Vor allem ist sie, finde ich, raffiniert erzählt, dieses Hin und Her zwischen Privat und Beruf. Also die zwei sind, und sie hat mehrere Beziehungen als Geheimdienstagentin, und das geht immer durcheinander, privat und Beruf. Und das macht sie raffiniert. Man weiß nie so richtig, reagieren die jetzt privat oder reagieren die jetzt beruflich aufeinander, die beiden Figuren, also Serena und...
Gut, weil es natürlich wie eine Liebesgeschichte gestrickt ist, oder? In dem Moment, wo die Liebe reinspielt, wird das Ganze natürlich zwangsläufig privat.
Also, ja, das aber ist gleichzeitig einfach haben sie die Möglichkeit, sich wieder auf die Berufsrollen zurückzuziehen.
Ja, und aber anderen... es ist zwingend sozusagen die Verschränkung zwischen Liebe, Leidenschaft und Auftrag, der ihr erteilt wird.
Ich finde noch spannend, was vorher so ein bisschen durchgeschienen hat, dass Sie eher die Liebesbeziehung, die Literatur gelesen haben und Sie ganz stark auch die Zeitkomponente, also der Roman spielt da in diesen 70er Jahren, der Kalte Krieg ist da, es wird aufgerüstet, die Geheimdienste blühen richtig, also dass da je nach Generation dieser Roman ganz unterschiedlich gelesen wird.
Ja, also ich fand das schon einen tiefen Einblick in diese Geheimdienste. Ich fand auch die Atmosphäre überhaupt nicht frostig. Eigentlich hat dieser Geheimdienst einfach total die Zeit verpasst. Ich fand das sehr eindrücklich, in was für einem jämmerlichen Zustand dieser Inlandsgeheimdienst ist. Also die Arbeit, die da erledigen muss, ist dumm. Sie macht depressiv, das Gebäude ist schrecklich, das Ganze ist fürchterlich frauenfeindlich. Das ist wirklich also ein Reich einer englischen Mittelklasse, Männer dominiert, die einzige Frau, die etwas davon abweicht. Frauen sind gerade eben erst seit ein paar Monaten zugelassen, da ist diese Shirley, die hat so ein bisschen Proll-Hintergrund und einen Proll-Auftritt, die fliegt auch sofort raus. Die sind überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit. Die, ja, irgendwie Kalten Krieg, das ist aber das Ende des Kalten Krieges. Sie überwachen irgendwelche Kommunisten, völlig irrelevant, aber in Nordirland knallt's. Mhm. Und das fand ich dann wieder sehr eindrücklich, wie er so darstellt, wie gefährlich die IRA ist, in was für einer Krise dieses Landes ist. 3 Tage Arbeit, um irgendwie Energie zu sparen. Der Geheimdienst in seinen Machtfantasien, aus dieser Ohnmacht heraus hat er Machtfantasien und überlegt sich, was machen wir, wenn Labour an die Macht kommt. Ja, natürlich, also das wäre ein Staatsputsch.
Absolut desolat und marode, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist eben sozusagen die literarische, aber also inhaltlich literarische. Da treffen nämlich 2 Personen aufeinander, die ein sehr unterschiedliches Literaturverständnis haben. Und das hat mich wiederum sehr fasziniert. Diese Serena, die trivial pubertär ein Buch nach dem anderen verschlingt, eine Vielleserin ist und sich eigentlich nur über die Ergriffenheit und über die Partizipation in Büchern, über die Leidenschaft im Lesen wiederfindet. Und der Professor, den sie quasi ausspionieren soll, jedenfalls anfänglich, der eben auf die Form von, also Inhalt gegen Form stoßen da quasi aufeinander. Und das fand ich sehr interessant, vor allem deswegen, weil es meiner eigenen Lesebiografie so entspricht. Ja. Ich bin natürlich auch eingestiegen und habe alles erstmal konsumiert und irgendwann kam der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Das Ganze muss ja auch irgendwie noch formal spannend werden. Und dieser Diskurs, der da ausgetragen wird, den fand ich wirklich spannend.
Ja, sie sagt da irgendwann, ich fand seine Idole zu trocken, ihm waren meine zu triefend. Oder sie möge Bücher, in denen das Leben, so wie sie es kenne, beschrieben werde. Er sagt, ohne literarische Kniffe lasse sich das Leben gar nicht beschreiben. Also diese unterschiedliche Auffassung.
Ja, aber das ist ja ironisch, es ist ja gar nicht der Fall. Also sie sagt zwar, ich lechze nach naivem Realismus, aber sie redet ja gar nicht selber, sondern es redet ein anderer. Und damit das ein anderer sagen kann, braucht man eine relativ komplizierte Erzählstruktur. Also es ist gar nicht naiv realistisch, obwohl eine Figur vorkommt, die sagt, ich will naiv realistisch.
Im Überbau ist es nicht naiv realistisch, aber auf der Ebene, die da gerade erzählt wird, in dem Moment ist es das natürlich trotzdem. Aber das ist, denke ich, die Qualität dieses Romans, dass er eben nicht so simpel filmisch erzählt, wie es derzeit Mode ist, sondern dass er das Ganze tatsächlich aufbricht und zu einem neuen und eine neue Wendung reinbringt.
Das ist ja, und dann, ich finde, also zeithistorisch ist es schon interessant. Das ist ja ein Thema, diese Geheimdienstaktionen, die versuchen, Intellektuelle geheimdienstlich zu nutzen. Das ist ein Thema, was so seit ungefähr 2000 en vogue ist, angestoßen von einer Frau, einer Dokumentarfilmerin, auf die sich McEwan auch beruft, diese Frances Donner Saunders. Wer die Zeche zahlt, ist das Buch, um 2000 erschienen. Und das hat uns, also wie das fiel uns wie Schuppen von den Augen, wie viel von den Intellektuellen und Zeitschriften, der Monat zum Beispiel, vom CIA finanziert waren. Das und dann merkt man noch bei der Lektüre von McEwan, dass er seinen Freund, die Akte Romeo von Timothy Gordon Ash, der sein Freund ist, gelesen hat und da auch noch reingearbeitet hat. Und das gibt schon ein gutes Bild, also denke ich, ein gutes Bild vom Geheimdienst.
Das schon. Auf der anderen Seite hatte ich dann so den Eindruck, wirklich, das stimmt, das ist ein Rückblick, aber es ist so vorbei. Und das hat so einen leicht antiquierten Staub angesetzt. Trotzdem ist die Geschichte, wenn man sie liest, natürlich sehr modern.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, wenn ich jetzt zusammenfasse, kann man sagen, spannender Plot, überraschendes Ende, sehr unterhaltsame Lektüre. Honig, der neueste Roman des britischen Autors und Booker-Preisträger Ian McEwan, aus dem Englischen übersetzt von Werner Schmitz und erschienen im Diogenes Verlag. Sie hören Reflexe mit Literatur im Gespräch auf SRF2 Kultur und wir, Felix Schneider und Nicola Steiner und ich, Esther Schneider, nehmen das nächste Buch zur Hand. Es heißt Vogelweid, der neueste Roman vom deutschen Autor Uwe Timm. Ein Roman, in dem es um Liebe übers Kreuz geht, um Erfolg, um Misserfolg und auch ein bisschen ums Aussteigen auf Zeit. Und so beginnt der Roman.
Die Insel verlagert sich langsam nach Osten. 3 bis 4 Meter im Jahr, je nach Stärke der Winterstürme und Sturmfluten. Hier, wo er jetzt stand, war vor 40 Jahren Wasser nur und Watt. Der Wind hat in den letzten Stunden aufgefrischt. Eine blau-schwarze Wolkenbank lag im Westen über dem Horizont. Böen rissen von den Dünen Sandfahnen hoch. Der Schaum der auslaufenden Wellen wurde in breiten, grau-weißen Streifen über den Strand getrieben. Möwen glitten über die Wellen und jäh stürzte eine aufs Wasser, im Schnabel ein kurzes silbernes Aufblitzen. Am Morgen war er den Strand entlang gegangen, 100 Meter, die er jeden dritten Tag nach Treibgut absuchte. Heute waren es eine Spraydose, ein Glasröhrchen mit Tabletten, ein blauer Sportschuh Marke Adidas, eine Dose blauer Yachtlack. Er maß die Restmenge des Inhalts, 0,5 Liter, und ein Becher Schokoladenmus, ein blauer Müllsack. Er sammelte den Müll in einen Plastiksack, schaffte ihn zur Hütte, von wo er einmal im Monat bei Ebbe mit dem Pferdewagen aufs Festland gebracht wurde. In der Hütte trug er die angeschwemmten Gegenstände in ein Protokoll ein, setzte Wasser auf, schnitt Brot, stellte Butter und Marmelade auf den Tisch und goss den Tee auf. Während der Tee zog, beobachtete er durch das Fernglas den Vogelschwarm über Niegehörn, der Nachbarinsel. Wattvögel, Austernfischer, ungefähr 2.000 bis 3.000, schätzte er und notierte die Zahl. Er hatte sich eben den Tee eingeschenkt, als der Anruf kam. Ihre Stimme erkannte er nicht sogleich. Verzerrt und von elektronischen Impulsen unterbrochen, hörte er sie sagen, sie sei in Hamburg. Es wäre doch Zeit, sich einmal wiederzusehen. Und dann etwas förmlich, ob er Lust und Zeit auf ein Treffen habe.
Uwe Thiem, Vogelweid, die erste Seite. Dieser Eschenbach, der in der Elbmündung auf der einsamen Naturschutzinsel im Wattenmeer haust und Vögel beobachtet, ist ein Aussteiger auf Zeit. Und die Frau, die sich am Telefon meldet, das ist seine ehemalige Geliebte. Die Geschichte geht so. Eschenbach, er war vor seinem Ausstieg ein erfolgreicher Unternehmer, Besitzer einer Softwarefirma. Und er hatte eine schöne, leidenschaftliche Freundin, guten Sex, luxuriöse Wohnung in Berlin. Also rundum eigentlich ein gutes Leben. Doch dann verliebt er sich in die Frau eines befreundeten Paares. Er beginnt eine Affäre. Die Affäre fliegt auf. Er verliert Freundin und Geliebte und zu allem Elend verspekuliert er sich und macht Bankrott. Also er verliert alles, Wohnung, Frauen, Geld, Firma. Er macht einen brutalen Schnitt, entschleunigt sein Leben, zieht sich eben auf diese Naturschutzinsel zurück und arbeitet als Vogelwart und lebt fortan in seinen Erinnerungen und diese erzählt er uns. Also auch hier wieder ein Roman, der in der Erinnerung erzählt wird. Doch diesmal ist das Setting ein ganz anderes als bei Ian McEwan. Die Geschichte, die spielt im Heute und ist, sag ich mal, so eine Art Milieustudie eines saturierten mittelständigen Lebens. Seid ihr einverstanden?
Ich habe Parallelen gesehen. Also die Frau, Selma heißt sie, von der Hauptfigur, die stellt Schmuck her und die stellt alten Hobbyschmuck her. Das könnte in dem Roman von McEwan gerade passen zu der Schwester der
Ja, stimmt, das ist wahr, die Schwester. Ja.
Also ein leichter Goa-Touch.
Ja, genau, die hatte einen Goa-Touch und hat gekifft und irgendwie war so eine Aussteigerin ein bisschen. Ja. Aber Selma ist leidenschaftlicher.
Ja, ja, sie hat auch so etwas östlich Rundes, Beruhigendes. Ich fand es gedanklich sehr interessant, das Buch. Vielleicht können wir noch drüber reden.
Ich habe es mit sehr großer Neugier zur Hand genommen, weil natürlich das Versprechen, dass es ein Buch über die Liebe und Leidenschaft ist, über das Begehren und das Verlangen mich sehr neugierig gemacht haben. Ich wurde leider ein bisschen enttäuscht.
Fangen wir doch mal mit dem Begehren an. Also das ist ja ein Thema in diesem Buch, also das Motiv des Partnertausches, Liebe übers Kreuz, das birgt ja einen gewissen Zündstoff. Doch irgendwie hat der Stoff bei mir nicht so ganz gezündet.
Ich vermute, das ist irgendwie dieses sonderbare Projekt, dass er über das Begehren redet in einer Sprache, die ganz kühl und distanziert ist. Es zündet nicht, man spürt das Begehren nicht, es wird nur behauptet.
Genau.
Gibt ja auch
so
keine eigene Sexszene.
Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass es formal eben sehr assoziativ ist, dass es schnell wechselt, dass man gar nicht reinkommt in eine Situation, dass es sozusagen sehr deskriptiv ist und dann wieder die nächste Situation sehr assoziativ. Also wie Erinnerungsfetzen, die quasi ihm in den Sinn kommen und man gar nicht erst in den Zustand kommt, dass man sozusagen in diese Hauptfigur oder in eine andere Figur sich hineinversetzen könnte, um irgendetwas zu teilen. Mich hat das wirklich massiv gestört, dass ich dieses Begehren in keinster Weise entwickeln konnte, wie ich dachte, dass es mir versprochen worden war. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist natürlich das Milieu, in dem das Ganze spielt. Dieses gehobene Berliner mittelständische Milieu, das kenne ich sehr, sehr gut. Und wahrscheinlich ist da das Begehren gar nicht das Begehren, was ich erwarte? Wahrscheinlich lebt so jemand wie dieser Eschenbach tatsächlich ein Leben ohne Begehren und sehnt sich nur danach und kann es gar nicht fassen und beschreiben.
Es gibt einen zentralen Satz: Mir fehlt nichts, sagt sie, die Frau. Und er antwortet ihr: Doch, sagt er, ich fehle dir und du fehlst mir. Also einerseits ist es dieser Luxus. Sie haben alles, nicht? Die haben eine Stadtwohnung und eine Landwohnung und ein Motorrad und einen Roller und ein Rennrad für den Tiergarten und noch ein Mountainbike für die Uckermark und alles. Ja. Und es ist alles wahnsinnig ordentlich und gleichzeitig sehen sie sich nach der Unordnung und gleichzeitig produzieren sie diese Unordnung auch. Und das meinte ich vorher mit gedanklich. Ich finde das, da finde ich wirklich interessant, dass er was entdeckt hat. Ich finde eine echte Dialektik zwischen Ordnung und Unordnung. Diese Ordnung, die er selber verkörpert mit seiner Softwarefirma, wo er alles rationalisieren will und optimieren will und so weiter, die befördert eine Unordnung, die befördert eigentlich dieses Begehren. Und die Unordnung, die da produziert wird, dieser Überfluss, dieser wahnsinnige Reichtum, befördert natürlich ständig die Rationalisierung. Und das finde ich eine Falle, in der wir tatsächlich stecken.
Es gibt aber noch einen anderen Satz, der mir aufgefallen ist und der zu dieser These passen würde. Es gibt einen Moment, er sagt, und der Unterschied zwischen dem Begehren und der Begierde, das Besitzen wollen. Und da habe ich mir gedacht, da sind wir wieder dabei, oder? Es geht eigentlich wirklich nur ums Haben und Haben wollen. Und dass er sich dann von all diesem zwangsweise lossagen muss, weil ihm die Frau davonrennt und die Freundin davonrennt und der Job davonrennt, weil er ihn verliert, weil er Konkurs geht und er sich dann auf diese einsame Nordseeinsel zurückzieht. Das ist ja eigentlich dann vielleicht auch wie ein Ausdruck von Midlife Crisis, dass er sagt, jetzt habe ich alles erreicht und jetzt muss es ja noch weitergehen. Aber wohin geht es denn weiter, wenn man alles erreicht hat? Es geht ja nur zurück.
Das ist eigentlich auch so, wie ein bisschen die Stärke hier an diesem Buch ist eigentlich diese Hauptperson, dieser Eschenbach, weil ich finde, er wird so fassbar. Bei ihm bin ich auch ein bisschen warm geworden, hingegen bei den Frauen überhaupt nicht. Mir ist zum Beispiel nicht klar, warum er sich in diese Anna verliebt, weil die Selma ja eigentlich viel leidenschaftlicher, viel wärmer, er hatte eigentlich alles mit dieser Frau und die andere Frau, diese Anna, die wird irgendwie, das ist wirklich nicht klar, warum er seine warme Frau für so was Lauwarmes verlässt.
Ja, sie ist eine Empörte, heißt es, also gelegentlich explodiert sie und dazwischen strahlt sie so eine Ruhe
Verhalten explodiert sie. Verhalten rebellisch ist sie, aber ich finde auch, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, weshalb ich dieses Begehren tatsächlich total vermisst habe, weil es passiert in dem Sinne nichts. Ich finde, es passiert tatsächlich, obwohl so viel passiert, passiert nichts mit ihm. Und das ist das, was ich dem Buch am meisten vorwerfe.
Naja, es ist, glaube ich, in der Realisierung, sprachlich und als Roman, ist es gescheitert. Aber gedanklich kann man es wieder gut nachvollziehen. Das hat was Anarchistisches, was total Chaotisches, das Begehren. Und das ist ja irgendetwas, was er auch retten will. Dann kommt dann der Mythos von Jonas, wo auch sagst du, eine gewisse Hoffnung. Der Mann lässt sich nicht ganz fressen. Glaube, er ist ein gesellschaftskritischer Autor und will da irgendwie noch was retten von diesen surrealistischen Träumen vom Begehren als Quelle der Anarchie.
Der Roman, der lebt ja von diesen Zeitsprüngen. Also man hüpft ja vom Heute auf der Insel ins Gestern und ins Vorgestern. Man springt fast ohne Struktur mal dahin, mal dorthin. Ein spezieller Stil, diese Art des Schreibens.
Ich habe durch diese Struktur nicht reingefunden und ich habe selten ein Buch gelesen, wo ich mich so anstrengen musste, weiterzulesen. Ich musste mich wirklich ein bisschen zwingen, dieses Buch weiterzulesen.
Ich fand es am Anfang überzeugend, auch die Metapher von dieser Insel, Sandhaufen im Wattenmeer, der sich ständig verändert, wandert und so, fand ich ganz überzeugend, dass er da sitzt einsam und dann so Halluzinationen hat, Leute aus seiner Vergangenheit besuchen ihn. Und dann irgendwann fand ich, hätte eine Ordnung sich etablieren müssen. Ich habe mich ertappt bei dem Bedürfnis nach einer stringenteren Ordnung. Mhm. Also wenn denn schon endlich der Bankrott da ist und seine Beziehung aufgeflogen ist, so, dann will ich nicht wieder zurück, sondern dann will ich jetzt wissen, wie geht's weiter. Und dann wurde ich richtig unwillig manchmal.
Also eigentlich ein guter Stoff, gute Ansätze, aber irgendwie zu wenig draus gemacht.
Ja, gedanklich finde ich das hochspannend mit diesem Gegensatz von Ordnung und Unordnung. Aber zu viel Gedanken, zu wenig Roman.
Zu viel Theorie, zu wenig Praxis.
Uwe Thiem, Vogelweid, erschienen im Verlag Giebenheuer und Witsch. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis. Uwe Thiem wird diese Woche in Zürich aus seinem Buch Vogelweid lesen, und zwar am Freitagabend um 19 Uhr im Helmhaus, anlässlich von Lesefest Buch Basel und Zürich liest. Nun haben Sie beide noch zum Schluss einen Lesetipp mitgebracht. Ihr Tipp, Nicola Steiner, hat einen reißerischen Titel, sag ich mal. So wirst du stinkreich im boomenden Asien.
Ja, und man hört natürlich schon, dass er leicht ironisch ist. Der Autor ist Mohsin Hamid. Der ist 1971 in Pakistan geboren. Seine Familie gehört zur Oberschicht. Er gehört zu dieser Generation wie Taye Selassie und Aravind Adiga, die wirklich kosmopolitisch unterwegs sind. Und hat jetzt seinen dritten Roman vorgelegt mit einem sehr langen Titel, So wirst du stinkreich im boomenden Asien. Der handelt vom typisch amerikanischen Traum, der inzwischen ja in Asien geträumt wird. Ganz speziell ist bei dem Roman die Form. Er ist sehr ungewöhnlich geschrieben. Er ist nämlich so geschrieben wie die klassischen Ratgeber oder eben wie diese Selbsthilfebücher, die den Buchmarkt überschwemmen und einem weismachen wollen, dass das Leben viel leichter wird, wenn man nur die Regeln kennt. Und genau damit spielt der Autor, indem er nämlich quasi seinem eigenen Protagonisten die Regeln erklärt, nach denen man, wie es der Titel verspricht, im boomenden Asien reich wird. Das erste Kapitel heißt dann zum Beispiel, ziehe in die Stadt. Das zweite, verschaff dir Bildung. Und so lebt dieser kleine Junge, der ursprünglich in einem kleinen asiatischen Dorf gelebt hat, unter ärmlichsten Verhältnissen, wird quasi vom Tellerwäscher zum Millionär.
Titel So wirst du stinkreich im boomenden Asien von Mohsin Hamid, erschienen im Dumont Verlag. Was haben Sie mitgebracht, Felix Schneider?
Gabriel Heim, ich will keine Blaubeertorte, ich will nur raus. Das ist ein Journalist, Gabriel Heim, und er präsentiert den Briefwechsel seiner Mutter Ilse mit seiner Großmutter Marie. Wir sind in der nationalsozialistischen Zeit. Die Mutter ist in Berlin und fleht ihre Tochter, die in Basel sitzt, an, sie zu holen. Die Tochter zögert so lange, bis es zu spät ist. Ein Fluchtversuch scheitert in letzter Minute dramatisch an 1942. Er klingt ganz einfach, aber diese Frau, die Tochter, ist eine ganz faszinierende Frau, die dieser strengen Mutter entkommen ist, in Berlin der 20er Jahre Schauspielerin wird, dann nachher nach Basel kommt. Sie hat eine Liaison mit Edgar Salin, also dem berühmten Nationalökonomen. Sie führt ein sehr freies Leben, sie ist hochintelligent, sie wird dann später auch eine Journalistin, eine Bekannte. Und jetzt will diese Mutter kommen, das sagt die Frau, um Gottes Willen, alles kann ich gebrauchen in meinem Leben, aber sicher nicht die Mutter. Und das verstehen wir so gut. Und das ist das Interessante daran, dass in dieser tragischen Geschichte, aus einer tragischen Zeit, die wir auch schon relativ gut kennen, eine Geschichte erzählt wird, wo es wirklich keine ganz Guten und keine ganz Bösen gibt. Gabriel Heim, ich will keine Blaubeertorte, ich will nur raus.
Herzlichen Dank, Felix Schneider. Das war Literatur im Gespräch mit Nicola Steiner und Felix Schneider. Mein Name Esther Schneider. Die Angaben zu den Büchern, die wir ausführlich besprochen haben, und die Angaben zu den Tipps finden Sie im Internet unter srf.ch. Stichwort Reflexe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.